Ja, willkommen zu dem heutigen Sonntagsessen. Ich habe mich immer gefragt, warum hält die Sonntagspredigt so wenig? Ja, Leute, das ist unser Festessen am Sonntag. Und wie lange hält so ein Essen? Wohl kaum eine Woche. Ja, auch wenn das super lecker ist, wir müssen jeden Tag essen. Am besten natürlich. Vielleicht hilft das Sonntagsessen, dass man nicht verhungert. Aber für ein gesundes Wachstum reicht das nicht. Also somit will ich jetzt die Predigt hier nicht überbewerten, aber auch nicht unterbewerten. Das ist ein festliches Sonntagsessen, genießt es. So, jetzt kommen wir zur Predigt. Ich habe mal so eine Theorie für mein Leben aufgestellt. Wenn ich für meine eigenen Ziele lebe und diese umsetze, dann habe ich maximale Zufriedenheit. Ja, also wenn ich für das lebe, was ich möchte, dann bin ich maximal zufrieden. Ist das so? Denkt ja auch noch jemand so? Es gab noch jemanden. Warte mal, da müssen wir erstmal anmachen. Ach so, genau. Es gab noch so einen, der so dachte, wenn ich für meine eigenen Wünsche lebe, für meine Ziele, was soll da schief gehen? Dann hole ich das Maximale raus. Und zwar, diese Geschichte erzählt Jesus persönlich in Lukas 15, ab Vers 11. Ich lese erstmal bis 16. Und Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land. Und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land. Und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einem Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Da saß er nun, mitten im Leben, mit seinen Zielen, irgendwie am Ende. Zuerst hat es auch tatsächlich funktioniert. Seine Ziele, seine Wünsche haben ihn wirklich glücklich gemacht. Aber nur eine Zeit lang. Wenn die Hungersnot jetzt nicht gekommen wäre und er vielleicht noch mehr Geld gehabt hätte, dann wäre es vielleicht auch noch anders ausgegangen oder besser geklappt. Aber ich wage mal zu behaupten, dass er aufgrund seiner enttäuschten Ziele nun in einer Art depressiven Zustand gelandet ist. Zu einem Teil selbstverschuldet, aber zum anderen, weil die Umstände so waren. Die waren einfach schlecht. Hungersnot. Bei einer Hungersnot ist normalerweise auch oft das Geld sowieso nichts wert. Also theoretisch gut, dass er es vorher verplempert hat. Sage ich jetzt mal, dann kam der schlechte Arbeitgeber dazu. Konnte er ja auch nichts für. Also nicht alles selbstverschuldet, will ich jetzt mal sagen. Ich möchte mit euch heute über seinen depressiven Zustand der Seele nachdenken. Über einen Zustand der Niedergeschlagenheit, wenn man ganz tief unten landet, oder einer Phase der tiefen Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit oder innerer Erschöpfung hat. So einen Zustand hat. Das Wort Depression kommt aus dem Lateinischen, heißt de. Also runter und pressen, press ist, kennen wir, gedrückt. heißt also niedergedrückt. Irgendwas drückt einen nieder. Ich möchte zwei Sachen direkt offen sagen. Eine Depression, eine Niedergeschlagenheit ist keine Sünde an sich. Und zweitens kann es ganz viele Gründe haben. Äußerliche Umstände wie Tod eines nahen Menschen, schwere Krankheit von selbst oder jemandem nahen, Einsamkeit. Und dann gibt es auch noch die inneren Umstände, denen wir drin sind. Egoismus, geliebt zu sein und viele innere Wünsche, auch Sünde unter anderem. Aber dann gibt es auch noch Gott und auch Satan. Ich möchte mit euch nachdenken, was machen wir mit uns, wenn wir Leute begegnen, die niedergeschlagen sind? Was tun? Was sollen wir machen? Sollen wir einfach weggucken? Das ist das Ziel der heutigen Predigt. Die Gläubige damals, die Elite, ja, die hatten eine klare Meinung dazu. Meide solche Leute. Die sind einfach selber schuld und wahrscheinlich haben die gesündigt. Der Kontext, so fängt das Kapitel an, in Lukas 15. Der Kontext ist, dass, ich lese Verse 1 und 2 vor, immer wieder viele Zolleinnehmer und andere verrufene Leute kamen zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich und schimpften. Mit welchem Gesündel gibt er sich da ab? Er isst sogar mit ihnen. Und dann erzählt Jesus diese Geschichte, weil die Gläubigen murrten, meide Leute, die gescheitert sind. Daraufhin erzählt Jesus die drei Geschichten, verloren und gefunden. Die erste Geschichte ist das verlorene Schaf. Ja, und wie es gefunden wird. Die zweite Geschichte ist von dem verlorenen Drachme oder diese Münze, die die Frau wieder findet und sich dann freut. Und das dritte Beispiel ist von dem verlorenen Sohn, der später auch gefunden wird. Und Jesus macht kein Mal das Verlorene schlecht, achtet mal darauf, sondern erzählt es so, dass das Ziel des Verlorenseins besteht darin, gefunden zu werden. Mein Ziel ist es heute, dass wir diese Menschen in der Phase des Tiefs in ihrem Leben, wo sie sich gerade verloren fühlen und vorkommen, dass wir sie lernen, besser zu verstehen, ein Mitgefühl für sie entwickeln und ihnen beistehen. Aber wir sind nicht die Retter. Das ist jemand anderer. Was kann man in solchen Momenten tun? Wie kann man diesen Menschen begegnen? Jesus redet den verlorenen Sohn ja gar nicht schlecht, sondern er zeigt eher, dass es eine Lebensphase ist, durch die dieser Sohn hindurch muss. Ich möchte mit euch über den Zustand des verlorenen Sohnes nachzudenken. Mit euch zusammen nachdenken. Jesus zeigt uns, was ging in dem Sohn vor und was wollte er. Und das ist schon unser erster Tipp. Als erstes, diese Menschen besser zu verstehen. Es gibt auch in unserer Gemeinde diese verlorene Menschen, den verlorenen Sohn, die verlorene Tochter. Und danke, Birgit, ich hatte dich auch gefragt, dass du über deine tiefe Zeit kurz erzählst. Und ich denke, hier sind mehrere Leute unter uns, die ein Tief hatten oder am Tief sind oder vielleicht auch noch vor sich haben. Und wie stehen wir dazu? Ich fange mal an. Bist du einer dieser Freunde, der in den guten Tagen zu dem stehen, zu diesem Freund, zu diesem verlorenen Sohn, wo es ihm gut ging? Da waren sie da, waren seine Freunde und hielten zu ihm. Aber nun, wo er depressiv geworden ist, wo sind sie denn? Was nun? Zurück zum Sohn. Ich überlege, was wäre, wenn der verlorene Sohn, der nun am Schweinetrog sitzt, würde sagen, ach, ich möchte meine Depression loswerden. Und ich werde was dagegen unternehmen. Das ist natürlich ein legitimes Ziel und an sich auch nicht schlecht. Und unser Mann am Schweinetrog wollte ja auch seine äußerlichen Umstände verbessern. Das war vorerst auch die treibende Motivation sogar. Er wollte endlich mal wieder satt werden. Einfach nur satt werden. Er versuchte, seine äußeren Umstände zu ändern. Die äußerlichen Umstände, die zu Depressionen führen können, zuerst, also war Geld weg, Hungersnot, schlechter Arbeitgeber, er war alleine, ja, kein Essen. Ja, zuerst ging er sogar arbeiten und das ist natürlich gut. Zeigt, dass er gut erzogen war. Er konnte ja auch stehlen anfangen. So, und aus wirtschaftlicher Sicht, wenn ich das hier betrachte, dann würde ich sagen, ja gut, aber grundsätzlich ja mit Geld falsch umgegangen und nun musste es auf schmerzliche Art und Weise einfach neu lernen. Geld verdienen und damit richtig umgehen, liege ich da falsch? Nein, ich denke, da liege ich nicht falsch. Das ist auch richtig. Aber es ist nur ein Teil der Wahrheit. Oder Hungersnot, da kann man jetzt einfach auch nichts. Ja, das trifft alle, quer durch das ganze Land. Schlechte Arbeitgeber, ja, haben viele hier. Und allein im fremden Land ist auch natürlich so eine Sache. So, und jetzt dann wollte ich auf seine inneren Ursachen gucken. Er hatte natürlich schon irgendwie egoistische Ziele. Er wollte sich beliebt machen. Er hat irgendwie, keine Ahnung, so die Familie verraten, finde ich. Aber trotzdem hatte er auch gute Sachen. Er war, wie gesagt, hat sich nicht zum Diebstahl verleiten lassen und hat versucht, mit Arbeit Geld zu verdienen und über die Runden zu kommen. Man kann aber auch hier in dem Inneren nach der Hauptursache suchen und auch bestimmte Sünden, die er begangen hat, erkennen und vielleicht Buße drüber tun. Auch das ist nur ein Teil. Aber die Sünde ist nicht unbedingt der erste Grund für die Depression, sondern da kommen immer mehrere Gründe zusammen. Und das kann nur ein Grund unter vielen sein. Wenn wir zum Beispiel Hiob betrachten, dann wissen wir, dass Gott selbst involviert war. Und Gott selbst war der Grund, einer der Gründe für seine Niedergeschlagenheit. Naja, und der Satan hat da kräftig mitgeholfen. Okay, also die äußerlichen Umstände beim Sohn, wie gesagt, kein Geld, kein Essen, kein guter Job, drohende gesundheitliche Schäden. Und wie ist es bei uns? Und innerlich beim Sohn, selbst, er war irgendwie selbstbedacht, streben nach Anerkennung, irgendwie den eigenen Vater verraten, aber auch, wie gesagt, die guten Sachen. Und wie sieht es bei uns aus? Ja, wir alle haben in uns Sehnsüchte des verlorenen Sohnes. Wir alle wollen unsere eigenen Wege gehen. Leidenschaftliche Bestrebungen unseres Herzens wollen erfüllt werden. Wir wollen da Erfüllung bekommen. Also unsere eigenen Ziele scheinen uns wirklich manchmal auch glücklich zu machen. Ja, manche unserer Ziele funktionieren tatsächlich eine Zeit lang oder auch lange sogar. Manche aber nicht. Und im ersten Moment dann, wenn wir dann in dieses Tief fallen, irren wir ziellos umher und uns fällt es schwer, umzukehren. Oder erst recht, wenn wir wirklich im seelischen Tief feststecken, tief in einer Niedergeschlagenheit und tief in einer depressiven Situation uns befinden, fällt da überhaupt schwer, irgendwas klar zu erkennen oder zu verstehen. Und das ist ein riesiger Wirrwarr irgendwie. Aber die Depression unseres Mannes in dieser Geschichte tut mehr als nur diese beiden Sachen. Also die innerlichen und die äußerlichen Ursachen. Die tut noch was. Was tut sie noch? Was macht die Depression, außer dass sie wirklich einfach nur krank macht? Ich mache jetzt mal was Ungewöhnliches. Ich verleihe der Depression eine Stimme. So, als ob sie reden könnte. Unser gescheiterter Sohn sitzt nun da in seinem Tief, so ähnlich wie auch wir manchmal sitzen und nicht weiter wissen. Da sagt die Depression zum Sohn, ach, oder auch zu uns, mit so einer schaurigen Schönheit, du, so weitermachen lohnt sich nicht. Es macht keinen Sinn. Alles ist vergeblich. Es bringt nichts. Die Umstände sind einfach so schlecht, so mega schlecht, jetzt ist alles hoffnungslos. Boah, ja. So fühlen sich niedergeschlagene Menschen. Und wenn die Depression zu uns spricht, hat sie dann recht? Das Schlimme ist, ja, ich denke schon, dass sie weitgehend recht hat. Es ist wirklich hoffnungslos und aussichtslos. Es ist wirklich mega schlecht, alles irgendwie. Da hat sie tatsächlich recht. Wir finden auch noch ein anderes Beispiel in der Bibel. Jeremia, der ist auch in einer Depression gelandet. Und er beschreibt seinen Zustand so. Jeremia liest vor.
Das ruhige Leben hat er mir genommen. Ich weiß nicht mehr, was Glück bedeutet. Ich habe keine Zukunft mehr. Vom Herrn ist nichts mehr zu erhoffen. An all dieses rastlose Elend zu denken, ist Gift für mich und macht mich bitter. Doch immer wieder muss ich daran denken und bin erfüllt von Verzweiflung und Schwermut.
Das waren Klagelieder 3, Vers 17 bis 20. Boah, Jeremia denkt, dass er keine Zukunft mehr hat. Er sagt, alles ist Gift für mich. Ich bin verzweifelt und versinke in Schwermut. Und diese Depression sagt noch, ja, genau so ist es. Was die Depression aber nicht sagt, suche weiter. Er würde sie sagen, das Suchen macht auch keinen Sinn mehr. Und wenn du nun einfach sitzen würdest und warten würdest, bis du Lust bekommst oder eine Sehnsucht bekommst, dass du einfach erst umkehrst und anfängst zu suchen, dann wird das meistens nicht passieren. Ich habe euch in dieses Tief versucht hineinzunehmen. Jetzt, wo wir unten einigermaßen unten angekommen sind, ich hoffe, dass ihr das nachempfinden könnt, was Menschen in Niedergeschlagenheit durchmachen müssen. Das brauchen wir, um diese Menschen besser zu verstehen. An dieser Stelle wünsche ich mir Freunde, Brüder und Schwestern, die einen versuchen zu verstehen und einen nicht fallen lassen. Und auch nicht falsch verstehen, sondern einfach beistehen und manchmal auch weiterhelfen. Oder manchmal einfach an der Seite bleiben. Aber oft erleben wir das Gegenteil, wie diese Pharisäer und die Gläubigen damals. Ja, die sagen, keine Ahnung, ich halte mich da raus, ich bleibe dem lieber fern. Das waren auch gläubige Menschen, die nach Gottes Geboten lebten. Aber Jesus ermutigt uns, solchen Menschen beizustehen. Solche Menschen suchen und ihnen beistehen und einen Teil des Weges mit ihnen zu gehen. Und mit diesen Freunden nach der Wahrheit zu suchen. Was ist wahr und was ist nicht wahr? Was ist wahr von dem, was in dem Kopf vorgeht, an dunklen Gedanken, die um mich herumkreisen? Oder in unserem Beispiel mit dem Sohn hören wir buchstäblich die Depression. Ja, sprechen zum Sohn. Das, was er hier tut, ist sinnlos. Du wirst so keinen Sinn weiterfinden im Leben. Und ermutigt ihn auch nicht weiter, irgendwas zu suchen, zum Beispiel einen anderen Arbeitgeber ausprobieren oder weiter versuchen, irgendwie über die Runden zu kommen. Er sieht einfach keinen Ausweg mehr. Und an dieser Stelle können die Geschwister uns helfen. Was können sie machen? Zum Beispiel Erinnerungen auffrischen. So besinnt sich die Seele ihres Mannes plötzlich und sagt, Moment mal, ich kenne da was. Da kenne ich noch was von früher. Das war gut und das hilft. Jetzt bekommt seine Seele plötzlich eine Richtung. Und noch ist nichts besser. Aber aus einer Hoffnungslosigkeit keimt eine neue Hoffnung auf. Und nicht nur beim verlorenen Sohn, sondern auch bei Jeremia. Direkt die nächsten Verse, Klagelieder 3, ab Vers 21, erinnert er sich plötzlich.
Ich will mich an etwas erinnern, damit meine Hoffnung wiederkommt. Von Gottes Güte kommt es, dass wir noch leben. Sein Erbarmen ist noch nicht zu Ende. Seine Liebe ist jeden Morgen neu und seine Treue unfassbar groß. Ich sage, der Herr ist mein Ein und Alles. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn.
Danke, Jeremia. Ein weiser Rat ist, zu unserer niedergeschlagenen Seele zu sprechen und nicht nur bloß auf sie hören, wenn sie sagt, das lohnt sich nicht, das klappt nicht, sondern wie Jeremia und der Mann in unserem Gleichnis sich plötzlich erinnern und die Erinnerungen sich bewusst machen, auch wenn der Glaube noch sehr, sehr schwach ist. Und wir lesen weiter die Geschichte in Lukas 15, ab Vers 27. Er kam aber zu sich selbst, also der verlorene Sohn, kam zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss? Ich aber verderbe hier vor Hunger. Auch hier sehen wir, dass die äußerlichen Umstände ihm erstmal antreiben, zu einer Wende antreiben. Aber jetzt spricht er auch noch über seine innere Not. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Er führt Selbstgespräche. Zum Glück versinkt der Sohn nicht in Selbstanschuldigungen. Ich habe alles falsch gemacht, ich bin Versager, ich muss alles jetzt ausbaden. Als seine äußere Fassade anfängt zu zerbröckeln und der Hunger gute Vorarbeit leistet, kommt es zu einer tiefen innerlichen Umkehr. Eine richtige Umkehr zu seiner Bestimmung. Ich meine nicht, dass er sich ab jetzt besser zu benehmen, weniger Fehler zu machen, sondern ein Teil von Gottes Familie zu sein und seine Bestimmung da zu finden. Nicht mit den Schweinen zu essen, sondern mit dem Vater zu essen. Da zu essen, wo es eigentlich schon immer, wo er schon immer essen dürfte. Meine Bestimmung ist nicht, alleine unter den Schweinen zu sein, sondern in der Familie des Vaters zu sein. Unser innerer Mensch kann im Glauben erneuert werden, auch mitten im Schmerz. Und äußerlich, als der Sohn zurückkam, war dann alles wieder gut? Nein, nicht unbedingt. Er hatte immer noch Probleme. Sein Bruder ist ihm jetzt nicht mehr wohlgesonnen. Er ist immer noch mittellos. Seine Gesundheit ist möglicherweise infolge seines Wandels ruiniert. Und wer weiß, wie viel er Alimente zahlen muss. Und seine Freunde sind auf jeden Fall alle weg. Aber lass uns nicht vergessen, dass Gott uns auch noch andere Menschen zur Seite stellt. Ärzte, Partner, Seelsorger, die Gemeinde, ja, und auch das Gebet hier nach dem Gottesdienst. Das lassen Sie auch nicht vergessen. Unser innerer Mensch kann im Glauben erneuert werden, auch mitten im Leid. Und wir brauchen keinen billigen Rat, wenn wir im Schweinetrog sitzen, also in unserem Tief. Halte durch, das schaffst du schon. Kopf hoch, halt die Ohren steif. Sondern wir brauchen echte Geschwister, die uns beistehen. Und die gibt es hier unter uns. Wie würdest du so einem Menschen am Schweinetrog helfen? Was würdest du machen und was wäre wirklich klug und hilfreich? Begibst du dich selber in eine riskante Situation, sodass du auch entmutigt wirst? Ja, könnte sein. Wenn du in einigen Punkten heute anders denkst, dann ist das kein Problem. Und wenn du möchtest, dann können wir auch nachher noch gerne uns austauschen. Und wenn du dich über das Thema mehr austauschen möchtest, dann auch gerne. Ja, wenn du in deinem Leben plötzlich Schiffbruch erleidest und im Meer der Umstände drohst zu versinken. Ja, überall ist Wasser, stürmisches Meer und keine Hilfe ist in Sicht. Stell dir vor, dann hörst du plötzlich einen Hubschrauber. Und dann siehst du ihn auch kommen. Und da seilt sich plötzlich einer ab und kommt zu dir runter. Runter zu dir, um dich da rauszuholen. Aus deinen feindlichen, aus deinen Lebensumständen, aus deiner feindlichen Umgebung. So ist er. Gott schmeißt uns nicht einfach den Ring darunter und sagt, hier hast du, nimm und rette dich. Nein, er seilt sich ab und kommt zu uns runter in unsere Umgebung. Das feiern wir ja auch Weihnachten schließlich. Ja, und wenn du plötzlich verwundert bist, dass da noch vielleicht kleine Helfer sind, dann ist es einer von uns. Aber wir sind nicht der Retter, sondern nur kleine Helfer. Ja, und ich habe euch noch ein paar Sachen zum Mitnehmen ausgesucht. Schäme dich nicht, wenn du da unten bist, da unten zu sein. Und sag nicht, mein Tief, meine Depression ist nur schlecht. Ich bin mir sicher, wenn du deine Depression hast, dass das ein Zeichen ist, dass der Herr an dir arbeitet, mit einem gewissen Ziel. Zweitens, kommuniziere mit der Depression. Hör, was sie dir zu sagen hat und denke nach, was sie dir nicht sagt. Sprich mit ihr und hör auf andere Stimmen, auf die Stimme, die an Hoffnung erinnert, sich erinnern. Und predige Hoffnung deiner Seele. Esse täglich also, geistlich gesehen. Nicht nur das Sonntagsessen heute. Das wird dauerhaft nicht reichen. Und suche Hilfe und achte darauf, wohin Gott dich liebevoll hinlenken möchte. Amen. Wir haben noch gleich 1-2 Minuten ruhige Musik zum Nachdenken und dann wollte ich euch zum Gebet einladen, das dann anschließend in Lobpreis übergeht. Und vielleicht will er dich zu einer ganz neuen Hoffnung lenken. Und eine Hoffnung, die du noch nie gekannt hast. Eine Hoffnung, die dich zum Vater des Lebens führt. Aus unserer Umgebung in seine Umgebung, in seine Arme. Und stell dir vor, du würdest eine Person kennen, die all deine Umstände und Probleme bewältigen kann. Und sie hat die Arme ausgebreitet. Was würdest du tun?